Wer kümmert sich? Immer häufiger bleibt diese Frage unbeantwortet. Wer kümmert sich um die pflegebedürftigen Eltern? Wer kümmert sich um die Kinder, wenn die Eltern arbeiten? Wer kümmert sich um den Familienzusammenhalt, wenn die Oma gestorben ist? Wer kümmert sich noch um die ehrenamtlichen Aufgaben, die nicht bezahlt werden? Wer kümmert sich um die Hilflosen, um die Einsamen, um die Kranken, um die Hoffnungslosen? Wer kümmert sich? Wer ist bereit, sich zu kümmern? 1. Mose 38 ist eines der wichtigsten, aber auch am meisten missverstandenen Kapitel in der ganzen Josefsgeschichte. Und hier wird ein Thema eingeführt, ohne dass wir die ganze Erzählung der Josefsgeschichte nicht richtig erfassen. In der Geschichte um Josef geht es nicht um den Erfolg eines Verstoßenen, nicht um die Karriere eines Zurückgewiesenen, nicht um den Lohn für Geduld oder um Segen für Treue. In der Josefsgeschichte geht es um Rettung. Um Rettung anderer. Um Opferbereitschaft für andere. Diese Geschichte ist darum wie eine Illustration der ganzen Heilsgeschichte der Bibel. Josef ist dazu bestimmt, durch Leiden und Opfer seine sündigen Brüder zu retten. Josef wird ein Beispiel für Vergebung und für Rettung. Trotz all dem Unrecht und trotz all der Schuld, die ihm angetan wurde, gerade von denen, die er rettet. Doch diese Geschichte ist auch direkt verbunden mit der tatsächlichen Heilsgeschichte, die die ganze Bibel umspannt. Von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22 geht es um eine Heilsgeschichte, wie Gott Sünder rettet. Und die Josefsgeschichte ist direkt mit dieser großen Heilsgeschichte verbunden. Und es ist kein geringerer als Juda, der hierfür besonders bedeutend ist. Doch wie so ein starker Kontrast sehen wir bei Juda und in seinem Leben noch überhaupt keine Nächstenliebe, noch überhaupt keine Bereitschaft, anderen zu helfen, überhaupt keine Bereitschaft, ein eigenes Opfer auf sich zu nehmen, um sich um andere zu kümmern. In diesem Kapitel lernen wir, wie selbstsüchtig und eigensinnig Juda und auch seine Söhne sind. Sie kümmern sich nicht um andere oder um die Konsequenzen ihrer eigenen Taten. Sie haben keine Empathie. Das ist die Bereitschaft, sich in andere hineinzuversetzen, mit anderen mitzufühlen, Mitleid zu haben. Empathie. Nun, das heißt über die Empathie, sie ist wie die Intelligenz. Entweder man hat sie oder man merkt nicht, dass sie einem fehlt. In 1. Mose 38 lernen wir, wie sehr Juda die Empathie fehlt und wie wenig er es selbst bemerkt, was für einen Mangel er hat. Ich habe die Predigt genannt, Juda, was kümmert's mich? Lest doch mit mir in 1. Mose 38, die Verse 1 bis 12. 1. Mose, Kapitel 38, ab Vers 1. Und es geschah in jener Zeit, dass Juda von seinen Brüdern hinabzog und zu einem Mann von Adullam einkehrte, dessen Name war Hira. Dort sah Juda die Tochter eines kananitischen Mannes mit Namen Schua, und er nahm sie zur Frau und ging zu ihr ein. Sie wurde schwanger und gebar einen Sohn, dem gab er den Namen Er. Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn, dem gab sie den Namen Onan. Und noch einmal gebar sie einen Sohn, dem gab sie den Namen Schela. Juda war aber zu Kesib, als sie ihn gebar. Und Juda nahm für seinen Erstgeborenen Er eine Frau, deren Name war Tamar. Aber er, der Erstgeborene Judas, war böse in den Augen des Herrn. So ließ der Herr ihn sterben. Da sagte Juda zu Onan: Geh zu der Frau deines Bruders ein und geh mit ihr die Schwagerehe ein und lass deinem Bruder Nachkommen erstehen. Da aber Onan wusste, dass die Nachkommen nicht ihm gehören würden, geschah es, wenn er zu der Frau seines Bruders einging, dass er den Samen auf die Erde fallen und verderben ließ, um seinem Bruder keine Nachkommen zu geben. Und es war böse in den Augen des Herrn, was er tat. So ließ er auch ihn sterben. Da sagte Juda zu seiner Schwiegertochter Tamar: Bleibe Witwe im Haus deines Vaters, bis mein Sohn Schelah groß sein wird. Denn er sagte sich, dass nicht auch er stirbt, wie seine Brüder. So ging Tamar hin und blieb im Haus ihres Vaters. Als nun viele Tage vergangen waren, da starb die Tochter Schuas, Judas Frau. Und als Juda getröstet war, ging er zu seinem Schafscherern hinauf nach Timna, er und sein Freund Hira, der Adulamiter. In diesem Abschnitt lernen wir in vier verschiedenen Aspekten, wie Juda und seine Söhne sich nicht kümmern und damit gerade nicht zu Helfern und Rettern von anderen werden. Erstens, Juda kümmert sich nicht um die Glaubensfamilie. Wir lesen hier: Und es geschah in jener Zeit, dass Juda von seinen Brüdern hinabzog und zu einem Mann von Adulam einkehrte, dessen Name war Hira. Es geschah in jener Zeit, genau zu der Zeit, als Juda und seine Brüder ihren kleinen Bruder Josef verkauft haben und zu der Zeit, als ihr Vater Jakob so bitterlich trauerte um seinen vermeintlich gestorbenen Sohn. Genau in dieser Zeit zieht Juda aus, weg von seinen Brüdern, weg von seiner Familie. Er hat noch gar keinen richtigen Ort, wo er siedeln kann, aber er kommt in dem Haus von Hira unter, einem Adulamiter. Adulam ist nur wenige Kilometer nordwestlich von Hebron, wo Jakob lebte, also ein paar Kilometer weiter. Doch es scheint, Juda will bloß schnell weg, schnell raus aus Jakobs Zelt, weg von der Trauer seines Vaters, weg von den Erinnerungen daran, was er mit seinen Brüdern gemeinsam getan hat. Er flieht, wie es scheint, vor den Konsequenzen seiner Schuld, vor seinem schlechten Gewissen, mit ansehen zu müssen, was seine Sünde verursacht hat an Trauer bei seinem Vater. Ja, Juda, er kam auf die Idee, Josef zu verkaufen, denn dann haben sie sogar noch mehr Gewinn, als wenn sie ihn bloß erschlagen würden. Doch es ist schwer, so ein sündiges Geheimnis unter den Brüdern zu ertragen. Jedes Mal, wenn sie sich in die Augen blickten, wurden sie daran erinnert, was sie getan haben. Wie sie ihrem Bruder, der um Hilfe schrie, einfach verkauft haben. Wie sie ihren Vater belogen haben mit einem in Blut getränktes Gewand. Juda will auf andere Gedanken kommen. Er zieht weg von seinen Brüdern. Doch damit zieht er auch weg von der einzigen Familie, die den Gott Jahwe anbetete und kannte. Er zieht weg von der Familie, durch die Gott sich offenbarte und der Gott in einem Bund die Rettung von dem Fluch der Sünde versprochen hatte. Er zieht weg von der Familie, in dessen Nachkommenschaft Gott den Retter senden will. Ja, ein Nachkomme Jakobs soll Frieden und Heil für alle Völker der Erde bringen. Diese Familie war etwas Besonderes. Gott plant seine Heilsgeschichte mit dieser Familie. Und Juda, er denkt sich: Was kümmert's mich? Ich will weg hier. Ich will weg hier. Ich will sie nicht ständig vor Augen haben. Sein bester und engster Freund wird Hira, den Mann aus Adulam, ein Kanaaniter. Hira bedeutet Adelsgeschlecht oder vornehme, edle Familie. Gut möglich, dass Hira eine hohe Position hatte, eine einflussreiche Familie und entsprechend reiche Mittel, sodass er Juda bei sich in seinem Haus beherbergen konnte und sagen konnte, ach Juda, komm einfach in mein Haus, hab ein bisschen Urlaub, wir lassen es uns gut gehen. Hira. Juda verlässt die Glaubensfamilie, um im Kreise der vornehmen Gesellschaft der Kanaaniter aufgenommen zu werden. Natürlich ist das nicht nur eine örtliche Trennung. Es zeigt, wie wenig sich Juda um das Wort Gottes, um den Bund Gottes, um die Versprechen Gottes und um die Familie des Glaubens kümmert. Er zieht weg. Juda sucht nur seinen zeitlichen Gewinn. Er sucht ein fröhliches Leben, ohne sich mit Schuld und schlechten Gewissen plagen zu müssen. Er sucht Ablenkung. Er will einfach in andere Gesichter schauen, die ihn nicht erinnern an den Gott, der alles sieht. Das wird besonders deutlich, als er heiratet. Dort in dem Kreis von Hira, dort bei diesem Adelsgeschlecht in Adullam, dort sah Juda die Tochter eines kanaanitischen Mannes mit Namen Schua. Und er nahm sie zur Frau und ging zu ihr ein. Als ein Kanaanäer in Sichem Jakobs Tochter Dina sah und mit ihr verkehrte, zu ihr einging, da waren ihre Brüder völlig entrüstet. Und sie erklärten, es wäre eine Schande für die Familie, Dina einem unbeschnittenen Mann zu geben. Also einem Mann, der Gott nicht kennt, der nicht in diesem Bund mit Gott steht. Die älteren Söhne Simeon und Levi, sie erklärten es als Grund genug, die ganze Stadt zu schlagen, zu morden und zu plündern. Und alle Brüder halfen mit. Und nun sieht Juda gar keine Schande mehr darin, sich selbst mit einer Kanaaniterin einzulassen. Und Mose beschreibt es hier nur in wenigen Worten. Er sah sie, er nahm sie, er schlief mit ihr. Angezogen von ihrer Schönheit, heiratete er sie, schlief mit ihr. Rein sinnliche Motive. Und Mose, er beschreibt es einfach so, zack, 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 um zu zeigen, hier, das war das, was ihn dazu bewegte, diese Frau zu heiraten. Dabei war dieses Volk von Gott dem Verderben geweiht. Die Kanaaniter, sie standen unter dem Fluch Gottes. Gott hat gesagt, ich werde dieses Volk austilgen, wegen ihrer Sünde. Judas Urgroßvater Abraham, er wollte bloß nicht, dass Isaak eine Kanaaniterin heiratet. Rebekka, Judas Großmutter, sie meinte, sie wolle lieber sterben, als dass Jakob eine Frau Kanaans nimmt. Doch Juda ergleicht seinem abgefallenen Onkel Esau, er kümmert sich nicht um die Prinzipien des Glaubens, um das Wort Gottes, um das, was Gott bestimmt hat. Der Name von Judas Frau wird gar nicht genannt. Wir wissen nicht, wie sie heißt. Das ist interessant, weil so viele Namen hier erwähnt werden. Wir lernen nur, dass sie die Tochter Schuas war. Also den Namen ihres Vaters, den hören wir, Schua. Schua heißt Siegesschrei oder davon abgeleitet wohlhabend, vornehm sein. Juda gehörte nun zu einer vornehmen, erfolgreichen Familie, wie es scheint. Er hat eine Frau, die eine Tochter Schuas war. Und er zeugt mit dieser Kanaaniterin drei Söhne. Der erste wird von seinem Vater Er genannt, das heißt wachsam. Der zweite wird von seiner Mutter Onan genannt, was Kraft oder Stärke bedeutet. Und mit Schela nennt sie den dritten Sohn ruhig, sorgenfrei. Juda lebt unter Kanaanitern mit einer Kanaaniterin zusammen und er kümmert sich nicht mehr um den Glauben und um die Familie des Bundes. Aber selbst Um seine eigene Familie scheint er sich nicht so sehr zu kümmern. In Vers 5 hier heißt es, und noch einmal gebar sie einen Sohn, dem gab sie den Namen Schela. Juda war aber zu Kesib, als sie ihn gebar. Nun, der Satz ist nicht ganz eindeutig zu bestimmen. Es könnte auch meinen, dass sie in Kesib war, als sie ihn gebar, oder eben er, damit ist dann Juda gemeint. Aber es scheint, als wenn hier eher die Rede davon ist, dass Juda in einer anderen Stadt war, in Kesib, als seine Frau Schela gebar. Zur Geburt seines dritten Sohnes war Juda noch nicht mal mehr im gleichen Ort. Der Name der Stadt Kesib bedeutet Lüge oder Täuschung. Und wir wollen hier nicht mehr hineinlesen als angemessen, aber Mose scheint diese Information irgendwie wichtig zu halten, dass Juda sich in der Stadt Lüge aufhielt, als sein dritter Sohn geboren wurde. Und auch bemerkenswert, den ersten Sohn, den benennt er. Er nennt ihn er. Im Deutschen klingt das lustig. Den zweiten Sohn und den dritten Sohn gibt seine Frau den Namen. Sie nennt ihn Onan. Sie nennt ihn Schela. So als würde es ihn gar nicht mehr so sehr kümmern. Er wollte auf jeden Fall seinen Erstgeborenen und was danach kommt, ach, den zweiten nennt er schon gar nicht mehr und beim dritten ist er noch nicht mal mehr in der Stadt. Und in Vers 12 lesen wir, dass Judas Frau stirbt. Und seine Trauer dauert nicht lange. Er hält die Tage ein, der Trauer, aber dann später im Kapitel wird schon deutlich, dass er nur kurz nach ihrem Tod bereit ist, zu einer Prostituierten zu gehen. Zusammengenommen sehen wir hier ein Bild von Juda, der sich nur um sich selbst dreht. Er sucht Ablenkung, er sucht Reichtum, er sucht einen edlen Stand, er sucht sinnliche Lust. Aber er ist nicht bereit, irgendwelche Opfer auf sich zu nehmen. Er ist nicht bereit, irgendwelche Verantwortung auf sich zu nehmen. All das, was lästig ist, all das, was Mühe bedeutet, das scheint er irgendwie beiseite zu schieben. Dem Glauben und all den Verheißungen und auch den Ermahnungen Gottes kehrt er den Rücken zu. Er zieht weg von seinen Brüdern. Was kümmert's mich? Oh, wie viele solche Zeugnisse finden wir auch in christlichen Familien, wo junge Männer sich nicht mit ihrer Sünde auseinandersetzen wollen, sondern fliehen in ein Leben von Partys und Unterhaltung und körperlicher Begierde und ein scheinbar sorgenfreies Leben. So ein Mann ist Juda. Er kümmert sich nicht mehr, weil er unbekümmert sein will. Doch er findet sich wieder in einer Lüge, in einem Betrug. Und in dieser Geschichte wird es später noch deutlich. Zweitens, er kümmert sich nicht um seine Taten. Er, so heißt Judas Erstgeborener, das heißt wachsam. Doch er ist überhaupt nicht wachsam. Er kümmert sich nicht um seine Taten. Er kümmert sich nicht um das, was er tut, wie er lebt. Er kümmert sich noch nicht mal um eine passende Frau. Sein Vater Juda besorgt ihm eine Frau namens Tamar. Höchstwahrscheinlich auch eine Kanaaniterin aus dem Umkreis. Denn es wird genannt, dass sie dann später wieder zurück zu ihrem Vater geht. Offensichtlich nicht weit entfernt. Wir lesen, und Juda nahm für seinen Erstgeborenen er eine Frau, deren Name war Tamar, aber er, der Erstgeborene Judas, war böse in den Augen des Herrn. So ließ der Herr ihn sterben. Zweimal wird hier in diesen zwei Sätzen betont, dass er Judas Erstgeborener war. Es geht um die Nachkommenschaft. Das war auch für Juda wichtig. Juda will sich eine eigene, vornehme Familie aufbauen. Und darum sorgt er dafür, dass er eine Frau bekommt, Tamar. Doch dieser Sohn, er war böse in den Augen des Herrn. Juda ist weggezogen von Jakob, Er lebt unter den Kanaanitern. Er will sich sein eigenes Leben aufbauen. Er will weg von der Familie des Glaubens. Und was lernen wir hier? Gottes Augen sind dennoch auf ihm und auf seinen Nachkommen. Er kann vor Gott nicht fliehen, genauso wenig wie Jona, der es versuchte. Gott schaut nicht nur auf Juda und auf seine Familie, Gott richtet in außergewöhnlicher Weise. Er straft Judas Sohn. Im ersten Buch Mose finden wir einige Gerichtshandlungen Gottes. Zum Beispiel bei der Flut zur Zeit Noahs, als die Menschen gottlos lebten und Gott eine große Flut sandte, wo fast die ganze Menschheit gestorben ist. Oder bei Sodom und Gomorra zur Zeit von Abraham, die in solch einer schrecklichen Sünde lebten, dass es vor den Herrn drang. Und er schickte Feuer und Schwefel und zerstörte diese Städte. Doch hier in diesen Versen lesen wir zum allerersten Mal, dass Gott eine Einzelperson unmittelbar mit dem Tod bestraft für seine Sünden. Zum ersten Mal, dass Gott einfach eine einzelne Person straft mit dem Tod. Nun, der Geist Gottes, er befriedigt hier nicht unsere Neugierde. Es wird überhaupt nicht genannt, was genau er getan hat, was so böse war in den Augen des Herrn. Aber er hat Gott in besonderer Weise zum Zorn gereizt. Vielleicht durch eine besondere Art des Götzendienstes, vielleicht durch Gotteslästerung, wir wissen es nicht. Es wird nicht näher ausgeführt. Hier bei der Nachkommenschaft Judas schaut Gott aber genau hin und er handelt entschieden. Er richtet. Er war böse in den Augen des Herrn, in den Augen des Bundesgottes Jahwe. So ließ der Herr ihn sterben. So wie es hier geschrieben steht, wirkt es, dass Gott nicht eine Krankheit gebrauchte oder einen schweren Unfall, sondern dass der junge, frisch verheiratete Mann, er in einem Augenblick starb. Gott tötete ihn. Gott, der Schöpfer, entzieht ihm das Lebensrecht. Er kümmerte sich nicht um das Gute, nicht um Gerechtigkeit, nicht um die Ehre Gottes. Nein, er war böse. Vielleicht nicht in den Augen der Kanaaniter. Auch sie waren so böse, dass Gott ihre Vernichtung beschlossen hat, sobald ihre Sünden voll sind. Aber er war böse in den Augen des Herrn und er strafte ihn augenblicklich. Er ließ ihn sterben. Drittens. Onan kümmert sich nicht um seine Pflicht. Da sagte Juda zu Onan, geh zu der Frau deines Bruders ein und geh mit ihr die Schwagerehe ein und lass deinem Bruder Nachkommen erstehen. Damals gab es eine soziale Pflicht der Schwagerehe. Nicht nur in Israel, sondern auch aus den Schriften von Assyrern und auch Hethitern und anderen gibt es Belege für diese Praxis der Schwagerehe in der damaligen Zeit. Sie wird auch Levirats-Ehe genannt. Levi ist das lateinische Wort für Schwager. Die Pflicht der Schwagerehe tritt in Kraft, wenn ein verheirateter Mann stirbt, ohne eigene Söhne zu haben. Dann sollte der nächste Verwandte, meistens der Schwager, also der Bruder des Verstorbenen, dessen Witwe heiraten und mit ihr Kinder zeugen. Und diese Kinder zählen dann aber nicht als Nachkommen des leiblichen Vaters, des Schwagers, sondern als Nachkommen des verstorbenen Mannes. Und dies hatte verschiedene Gründe. Der wichtigste Grund war der Fortbestand des Namens und der Familie des Verstorbenen. Es galt als eine große Beschämung, wenn man stirbt und es bleibt nichts von dir zurück. Keine Nachkommenschaft. Niemand, der deinen Namen weiterträgt. Die Ehre eines Mannes war seine soziale Unsterblichkeit. Durch seine Nachkommen. Also, dass etwas von ihm weitergegeben wird. Und es war eine Unehre, ja, für viele eine Schande, wenn sie keine Kinder hatten, wenn sie nichts weitergeben konnten. Dazu gehört aber auch, dass die Kinder ein Erbe von ihrem Vater erhalten und so an dem, was der Vater gearbeitet und erworben hat, weiterarbeiten können und es vermehren können und diesen Besitz festigen können. Und zuletzt war die Schwagerehe aber auch eine Form der Fürsorge für die kinderlose Witwe. Für eine Frau war es eine schwierige Situation. Es gab keine Witwenrente, es gab keine Sozialhilfe. Mit dem Tod ihres Mannes und ohne eigene Kinder war sie ohne den so wichtigen familiären Schutz. Oftmals in existenzieller Not. Und darum war der Schwager verpflichtet, sich der Witwe des Bruders anzunehmen und so für den Fortbestand von der Familie seines Bruders zu sorgen und die Bewahrung des Erbes seines Bruders zu sichern. Und wir finden dann in 5. Mose 25 auch später konkrete Gebote, wo auch Gott bestätigt hat, dass das Volk Israel auch diese Form des Schutzes beibehalten soll. Und in Ruth finden wir einen konkreten Fall, wo dieses Prinzip auch eine entscheidende Rolle spielt. Wenn ein Schwager diese Pflicht nicht erfüllen wollte, dann sollte die Witwe seinen Schuh ausziehen und ihm öffentlich ins Gesicht spucken. Und seine Familie durfte dann als das Haus des Barfüßers verspottet werden. Es war eine Unehre, es war eine Schande, wenn ein Schwager diese Pflicht nicht einhalten wollte. Als er stirbt, lesen wir nichts von Judas Trauer. Was interessant ist, nachdem wir so viel von Jakobs Trauer über Josef gehört haben. Aber was Judah macht, ist, er ermahnt seinen zweiten Sohn Onan dazu, seine Pflicht zu erfüllen und mit Tamar die Schwagerehe einzugehen. Und Onan scheint dem auch nachzukommen. Er heiratet Tamar, er schläft mit ihr. Doch dann lesen wir in Vers 9, da aber Onan wusste, dass die Nachkommen nicht ihm gehören würden, geschah es, wenn er zu der Frau seines Bruders einging, dass er den Samen auf die Erde fallen und verderben ließ, um seinen Bruder keine Nachkommen zu geben. Und es war böse in den Augen des Herrn, was er tat, so ließ er auch ihn sterben. Onan wollte nicht öffentlich gedemütigt werden. Er sagte nicht, ach nee, da habe ich keine Lust zu, da bin ich nicht der Richtige, sucht einen anderen. Nein, er geht dem Anschein nach. Er sagt, ja, natürlich erfülle ich meine Pflicht. Aber er wollte auf keinen Fall Kinder mit Tamar. Nicht, weil er keine Kinder wollte. Nein, er selbst wollte gerne Kinder, aber er wollte keine Kinder, die dann seinem verstorbenen Bruder zugeschrieben werden. Er wollte keine Kinder, die nicht als seine Kinder gezählt werden. Das hatte vermutlich zwei Gründe. Zum einen würden männliche Nachkommen sein eigenes Erbe verkleinern. Mit dem Tod seines Bruders müsste er sich das Erbe Judas nur noch mit Schela teilen. Und er würde als Erstgeborener zählen, der einen größeren Anteil bekam von dem Erbe. Aber wenn Tamar Söhne bekommt, und sie dem Bruder Onans zugeordnet werden, also als Söhne Ers gelten, dann erben sie den größeren Anteil wie ein Erstgeborener und nicht mehr Onan. Er will also nicht öffentlich gedemütigt werden, weil er seine Pflicht nicht erfüllt, aber er will auch nicht, dass Tamar schwanger wird und er weniger Besitz erbt. Onan war habgierig und selbstsüchtig. Außerdem scheint er seinen Bruder eher gehasst zu haben. In der Gesellschaft gehörte diese Praxis zur selbstverständlichen Ehrerweisung der Verstorbenen. Es war wirklich ein Eklat, es war eine Schande, wenn jemand seinem Bruder, der verstorben ist, in dieser Weise nicht hilft. Und es geht hier nicht um etwas um noch etwas Zusätzliches, irgendwie um eine besondere Bekundung seiner Zuneigung oder so. Es geht hier um die Pflicht, die er in der Gesellschaft hatte. Das Selbstverständliche, das ganz Normale, was man von allen Familien erwartete, das Mindeste, was ein Bruder zu tun hat bei dem Tod des Bruders. Doch ohne anscheinend überhaupt keine Achtung und keine Liebe für seinen Bruder gehabt zu haben. Er will seinem Bruder keine Nachkommen geben und sich damit seinen Namen, sein Erbe und um seine Witwe kümmern. Er will es nicht. Und das erinnert uns daran, wie zerstritten doch auch die Brüder Jakobs gewesen sind, die Josef ihren Bruder verkauft haben. Aus Neid, aus Habgier, weil sie gerne die erste Position hätten. Die römische Kirche hat aus der konkreten Technik Onans ihre Lehre bekräftigt, dass der einzige Zweck für Sexualität in der Ehe die der Fortpflanzung sein darf. Und somit wurde Onan auch der Namensgeber für die unreine Praxis der Selbstbefriedigung. Doch wie so oft haben die römischen Theologen hier ihre Überzeugungen hineingelesen, anstatt auf das zu achten, worum es hier tatsächlich geht. Er wollte nicht, dass Kinder seinem Bruder zugezählt werden. Und dennoch gibt es hier ein paar Prinzipien, die wir auch übertragen können, worauf wir gleich noch kurz eingehen werden. Aber zunächst noch viertens. Juda kümmert sich nicht um seine Verantwortung. Nun, da auch Onan direkt vom Herrn zu Tode gerichtet wurde, ist Tamar schon zum zweiten Mal kinderlos Witwe geworden. Als Familienoberhaupt ist Juda nun verantwortlich, sich um sie zu kümmern. Doch er schickt sie zurück in das Haus ihres Vaters. Das war die ultimative Demütigung für eine Frau. Wenn eine Frau geheiratet hat, dann bekam sie eine Mitgift von dem Vater, sodass die neue Familie die Verantwortung übernimmt, sich um die Frau zu sorgen. Auch in Zeiten von Not wie dieser. Aber hier schickt Juda sie einfach zurück, als Witwe in Trauer gewandt, zu ihrem Vater. Soll er sich drum kümmern. Und er erklärt ihr, dass Schela noch zu jung ist. Aber wenn der alt genug ist, sie zu heiraten, dann kann er die Schwagerehe ausführen. Das bedeutet, sie wird zurückgeschickt, aber sie ist nicht frei, neu zu heiraten, sondern sie ist sozusagen versprochen, aber trotzdem gedemütigt und zurückgeschickt. Was Tamar nicht weiß, fügt Mose ausdrücklich hier hinzu, nämlich was für ein Motiv Juda hat. Juda zögerte nicht wegen Schelas Alter, sondern weil er der Meinung war, Schela könnte auch sterben. Er wollte nicht, dass Schela genauso stirbt wie seine Brüder. Wisst ihr, was das bedeutet? Er machte Tamar für den Tod seiner Söhne verantwortlich. Vielleicht dachte er, sie sei irgendwie verflucht oder gebrauche böse Mächte oder keine Ahnung was. Er wollte sie bloß schnell loswerden. Er wollte nämlich nicht, dass auch sein dritter Sohn Schela stirbt. Dabei will er sich der Wahrheit nicht stellen, dass seine beiden Söhne von sich aus so böse waren, dass der lebendige und heilige Gott sie direkt niederstreckte. Und wie kommt es, dass seine Söhne so gottlos und böse waren? In Judas Fall hat es etwas mit seiner eigenen Verantwortung zu tun. Er selbst zog fort aus der Glaubensfamilie. Er zog zu den Kananitern. Er heiratete eine Kananiterin. Er zeugte mit ihr Kinder. Und wir finden keinen Hinweis darauf, dass er sie in den Glauben unterwies oder auch nur ein schwaches Zeugnis von dem Gottesdienst vorlebte, wie man Gott verehren soll. Da sterben seine beiden Söhne in einem direkten und außergewöhnlichen Gericht Gottes, kinderlos. Dann stirbt auch Judas Frau im mittleren Alter. Und Judas scheint überhaupt nicht über sein eigenes Leben und über seine eigene Verantwortung nachzudenken. Aber es gibt Christen, die denken bei jedem Husten oder jeder äußeren Schwierigkeit, oh Herr, was habe ich falsch gemacht? So zart ist ihr Gewissen, dass sie ständig ihr Leben überprüfen, ob da nicht etwas ist, was vielleicht Gott nicht gefallen könnte. Und sie sind so empfindsam, dass sie überall nachdenken, da wo es überhaupt nicht notwendig ist. Denn Krankheiten und Unfälle und Schwierigkeiten, sie gehören zum allgemeinen Fall dieser Welt und sie treffen alle. Und so viele Dinge sind nicht einfach eine direkte Konsequenz von Sünde oder vernachlässigter Verantwortung. Doch bei Juda war es tatsächlich ein ausdrückliches Gericht Gottes und sein Gewissen bleibt stumpf und kalt. Es ist, als würde Gott ihn packen und schütteln. Und er scheint überhaupt nichts zu merken. Überhaupt nicht bereit zu sein, über sein Leben, über seine Verantwortung nachzudenken. Er beschuldigt Tamar, diese arme, geplagte Witwe. Aber er kümmert sich selbst nicht um seine eigene Sünde und wie der Herr hier in Schmerzen und Verlust zu ihm ruft. Er will nur schnell über die Trauer hinwegkommen und sein Leben weiterleben. Juda kümmert sich nicht um seine Verantwortung, er kümmert sich nicht um die Bosheit seiner Söhne. Und in diesem Fall ist es nicht trotz seines Vorbildes, sondern gerade wegen der Weise, wie Juda Gerechtigkeit und Verantwortung und Glauben von sich weist. Juda, was kümmert's mich? Was für ein erschreckend selbstsüchtiges und gewissenloses Bild von einem Mann. Und darum lasst uns hier zwei wichtige Anwendungen draus nehmen. Zum einen, was kümmert's mich? Schau auf dein Leben. Wie stehst du zu der Glaubensfamilie, zur Gemeinde Jesu? Ist dies ein Ort, von dem du weißt, ja, hier gehöre ich hin? Es ist nicht alles leicht. Und ja, hier gibt es auch Sünde. Und hier gibt es Ungerechtigkeit. Und hier gibt es Schmerzen. Und hier gibt es Trauer. Aber dies ist der Ort, wo ich von Gott lerne und wo Gott mein Leben in die richtige Richtung leitet, gerade auch durch die Brüder und die Schwestern, die mir aufhelfen, die mich ermahnen, die mir vorangehen. O, verachte nicht die Glaubensfamilie wie Juda. Verlasse nicht die Gemeinde in dem Denken, ohne Gemeinde geht es mir besser. Ohne Gemeinde kann ich ein unbekümmertes Leben führen. Du betrügst dich damit selbst. Du betrügst dich selbst. Trotz all der Schwachheit in der Gemeinde ist doch dies der Ort und die Familie des Glaubens, in der Gott sich offenbart, die Gott dazu bestimmt hat, zu segnen und in der hinein sein Wort spricht und dich anleitet. Lass dich von Juda warnen, wenn du auf dein Leben siehst. Welche Stellung hat die Glaubensfamilie Gottes in deinem Leben? Und lass dich warnen vor der Selbstsucht, wie wir es bei Onan lesen. Auch wenn wir heutzutage keine Schwagerehe mehr vollziehen müssen, wir lernen die Sexualität auch innerhalb der Ehe, sie dient nicht der Selbstsucht. Gott hat die Intimität und auch diese körperliche Verbindung für die Ehe gegeben, damit man sich hier auf mehreren Ebenen gleichzeitig um den Partner kümmert. Sich selbst hingibt und auf den anderen achtet. Hier soll etwas zusammenkommen. Die Bibel beschreibt es so wunderbar in 1. Mose 4. Und Adam erkannte seine Frau. Sexualität soll eine gegenseitige Erkenntnis sein. Eine tiefe Verbindung. Und es geht nicht nur darum, was habe ich davon? Es geht darum, sich auf einen anderen einzulassen. Vereint, sich zu vereinigen mit jemand anderen. Onan kümmerte sich überhaupt nicht um Tamar, und was sie sich wünschte, was sie brauchte, was sie so sehr ersehnte. Es war Sexualität ohne jede Erkenntnis. Und darüber hinaus ist dann auch die Selbstbefriedigung, die nach Onan benannt wird, unrein und ein Missbrauch von Sexualität. Warum? Es prägt so viele Jungen und auch Mädchen, die Sexualität als bloß fleischliche Befriedigung selbstsüchtiger eigener Lüste zu verstehen. Nein, es ist keine Vorbereitung auf die Ehe. Nein, ganz im Gegenteil, es macht schon vor der Ehe das Verständnis der Sexualität kaputt. Schau auf dein Leben, auf das, was du tust. Schau darauf, wie du lebst, wonach du dich sehnst. Vielleicht hast du dir eine Gesinnung angewöhnt, wie so viele heutzutage, und sagen, was kümmert's mich? Was kümmert's mich? All das, was mir nicht nützt, kümmert mich nicht. Oh, unser Abschnitt warnt uns davor. Sich nicht zu kümmern, verursacht Kummer. Nicht nur für andere, auch für dich. Du hast Verantwortung über dein Leben. Und egal, wie sehr du davor fliehen willst oder die Schuld auf andere schieben möchtest, prüfe dein Leben und prüfe dein Herz. Überhöre nicht all die Warnungen in deinem Leben. Betäube nicht dein eigenes Gewissen. Du findest darin keinen Frieden, keine Ruhe. Glaube mir, ich habe es selbst versucht. Und eine zweite Anwendung. Gott kümmert sich. Schau auf den Gott des Bundes. Unser Abschnitt erinnert uns daran, dass Gott sich kümmert. Die ganze Heilsgeschichte können wir zusammenfassen darin, Gott kümmert sich. Obwohl Juda fortgelaufen ist und mit Gott und dem Glauben nichts zu tun haben wollte, sich nicht mehr um den Herrn kümmern wollte, wird er Gott nicht los. Nein, Gott kümmert sich. Gott kümmert sich um ihn. Und wisst ihr was? Das ist auch eine Drohung. Es ist eine Drohung. Gott kümmert sich um deine Sünde. Gott schaute auf den jungen Mann eher und er strafte ihn für die Bosheit seines Lebens. Gott schaute auf Onan, auf seine Habgier, auf seine lieblose Selbstsucht und er strafte ihn für die Bosheit seines Lebens. Denke nicht, weil dir kein Unglück passiert, dass Gott deine Sünde nicht sieht. Oh, Gott kümmert sich. Gott kümmert sich. Die Bibel sagt, alle deine Sünden stehen in seinem Buch geschrieben. Und es kommt der Tag, da wirst du vor dem großen weißen Thron stehen und dich vor ihm verantworten müssen. Und es werden Bücher aufgeschlagen werden mit all deinen Taten. Und er wird sich darum kümmern. Um ein gerechtes Gericht. Für all das Böse, das du getan hast. Was für eine dumme Idee, zu denken, weil du dich nicht um Gott und um sein Wort kümmerst, kümmert er sich auch nicht um dich und deine Worte? Falsch gedacht. Jesus sagt, jedes unnütze Wort wirst du verantworten müssen. Gott wird strafen in Gerechtigkeit, denn ihm ist keine einzige deiner Sünde entgangen. Egal, wie weit du dich von Gott entfernt hast, es gibt keinen Ort, wo du sicher bist vor seinen Augen. Es gibt keinen Ort, wo seine Hand dich nicht fassen kann. Und egal, ob du sie für schlimm oder böse hältst, deine eigenen Taten, Gott kümmert sich um sein Gesetz und um seine Gerechtigkeit und um seine Heiligkeit, die du so schamlos übertreten hast. Aber schau, Gott kümmert sich auch um den Charakter. Wisst ihr, warum dieser Abschnitt so wichtig ist? So bedeutend, gerade auch hier, genau an dieser Stelle in der Josefs Geschichte, ist kein Zufall. Gott kümmert sich um Juda. Er geht ihm nach. Er lässt ihn nicht einfach in die Irre gehen. Er kümmert sich um sein hartes, sündiges Herz, um sein regloses Gewissen. Er kümmert sich um diesen Mann. Warum? Weil er ihn verändern will. Gott kümmert sich, indem er sich aufmacht und Juda verändert. Er lässt ihn nicht, wie er ist. Die Josefsgeschichte ist auch die Geschichte der gnädigen Veränderung und Rettung Judas. Gott kümmert sich um deinen Charakter. Oft gerade auch durch Leiden und Schmerzen. Wenn du in Sünde leben kannst und scheinbar geht alles glatt, läuft alles gut, hast keine Probleme. Nun, das ist ein Grund zur Angst. Aber wenn du merkst, du fällst immer wieder in Sünde, aber es scheint, als würde Gott dir nachgehen und dir noch umso mehr Probleme ins Leben stellen, dass du in all dem, worin du dein Glück suchst, keine Erfüllung findest. Nun, lass mich dir sagen, wenn Gott dir nachgeht, ist es ein Grund der Hoffnung. Wenn Gott dich nicht so leben lässt, wie du willst, ist es ein Grund der Hoffnung, dass er genau darin deinen Charakter verändert. Und schließlich, Gott kümmert sich um unser Heil. Wie ist es möglich, dass ein so sündiger und selbstsüchtiger Mann wie Juda gerettet wird? Wieso wird er nicht auf der Stelle von Gott erschlagen, wie seine Söhne? Wegen einem Nachkommen von Juda, den Herrn Jesus Christus. Er ist es, der ein vollkommen sündloses Leben geführt hat. Da war nichts Böses, da war keine Selbstsucht. Und er hat ein Leben geführt, wofür er alle Ehre und die ewige Herrlichkeit und das Himmelreich verdiente. Er sollte alles erben. Doch er kam nicht für sich selbst, sondern um sich, um die verlorenen Sünder zu kümmern, die von Gott geflohen sind, die in tiefster Schuld verstrickt waren, die eigentlich die ewige Verdammnis verdient haben. Und Christus, er kam auf diese Welt, lebte ein vollkommen gerechtes Leben, er starb am Kreuz von Golgatha, der Gerechte für uns Ungerechte, damit wir gerettet werden können. Damit Jesus Christus sagen kann, Vater, lass sie alle als meine Brüder mit mir erben. Lass sie Anteil haben an all meiner Herrlichkeit. Ich stehe für sie ein. Ich will ihren Namen retten. Ich will ihr Erbe sichern. Ich will ihren Tod überwinden. Oh, viel mehr, als ein Schwager in der Schwagerehe retten konnte, rettet Christus die, die eigentlich durch ihre Sünden verloren sind. Am Kreuz kümmert sich Gott um die Sünden aller Gläubigen. Und das Kreuz ist der Grund, warum wir nicht so bleiben müssen, wie wir sind, sondern Gott heiligt uns und er verändert unseren Charakter durch seinen Geist, dass wir lernen, uns um unser eigenes Leben zu kümmern, unsere Verantwortung. Und dass wir lernen, in Liebe uns um die zu kümmern, die Gott uns anvertraut. Bekenne Jesus seine Sünden. Bitte ihn um Vergebung. Lauf nicht länger davon. Ja, kümmere dich endlich darum, Frieden mit Gott zu finden. Jesus ist der einzige Weg dahin. Und denke nicht, ich bin nicht würdig, ich bin zu sündig. Nun, lieber Freund, es ist wahr. Aber es ist kein Hindernis für Gott. Komm zu Jesus und er vergibt dir und er verändert dich und er geht dir nach. Gott kümmert sich. Gott kümmert sich um deine Sünde. Und wenn du sie ihm anvertraust, kümmert er sich darum in Gnade. Wenn du vor ihm fliehst, kümmert er sich darum in Gerechtigkeit. Ja, siehe, Gott kümmert sich und gebraucht dazu auch oftmals Kummer. Den Kummer Jesu am Kreuz, dem Mann der Schmerzen, um unsere Sünden zu vergeben, aber auch so manchen Kummer im Leben, um uns zu heiligen, um uns zu reinigen, um uns zur Umkehr zu rufen. Doch dann aus väterlicher Liebe und nicht mehr aus feindlichem Zorn. Ziehe doch wieder hinauf zu dem Herrn Jesus Christus und zu den Brüdern in der Gemeinde. Kümmere dich um dein Leben und um den Nächsten, weil Gott sich um dich kümmert. Dazu helfe uns Gott. Amen.